Hallo und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe des Ausfasern-Podcast. Ja, kaum zu glauben, es ist August 2019 und die letzte Episode erschien im Dezember 2018. Ist eine lange Zeit vergangen, aber ich mache weiter und ich bin mal wieder da und ich habe wieder Zeit und jo. Ich kann nicht garantieren, dass die nächste Episode dann nicht möglicherweise wieder so lange auf sich warten lässt. Aber ich hoffe, ihr haltet mir trotzdem die Treue. Ihr könnt meinen Podcast auf jeden Fall im Podcatcher behalten. Irgendwann kommt immer wieder mal was. Ja, also erstmal herzlichen Dank für alle, die mir bisher zugehört haben und die auch kommentiert haben oder mir auf Instagram ein Foto geteilt haben, wo sie den Podcast hören, wie auch immer. Es ist jetzt so lange her, die letzte Episode, deshalb kann ich gar nicht mehr sagen, wer das alles gewesen war, aber vielen lieben Dank und macht das bitte weiter. Ich freue mich total darüber, wenn ich Feedback bekomme, auch wenn ich selten aufnehme. Ja, es ist es war sehr viel los im letzten Jahr, also vor allem beruflich habe ich mich ein bisschen weiterentwickelt, also nicht verändert. Ich bin nach wie vor da, wo ich immer war, aber bin ein bisschen aufgestiegen und das bedeutet natürlich mehr Verantwortung, mehr Stress und ich muss mich an die neue Situation erstmal gewöhnen. Aber jetzt habe ich erstmal 3 Wochen Urlaub hinter mir und bin entspannt und ja, es läuft und deshalb nutze ich die Gelegenheit, heute mal wieder aufzunehmen, zumal ich ja auch euch noch den dritten Teil meiner Hautpflegereihe eigentlich schuldig bin. Da kommt jetzt gleich der positive Effekt dann der langen Pause zum Tragen. Ich kann dann auch so ein bisschen berichten, da ich ja viele von den Sachen dann jetzt auch lange mache schon, wie meine Erfahrungen damit sind. Ja, ich muss sagen, an die Aktion des faserverknüpften Jahresrückblicks wollte ich eigentlich machen. Dann hättet ihr im Januar noch eine Episode bekommen. Irgendwie ist das dann auch wieder untergegangen. Und ich muss auch sagen, an der Tour de Vlies habe ich dieses Jahr auch das erste Mal, seitdem ich spinne, nicht teilgenommen. Weil die Tour de Vlies sich ja immer mit meinem oder in den letzten Jahren immer mit dem Urlaub überschnitten hat und das war dann irgendwie doch, ja, ich weiß nicht, es war mir dann irgendwie zu viel Stress, also ein positiver Stress zwar eigentlich, aber irgendwie, ich wollte im Urlaub irgendwie keine Verpflichtungen haben. Also ich habe auch zwar Hobbysachen mitgeschleppt, aber dann tatsächlich nichts davon gemacht, sondern mich einfach nur entspannt mit der Familie, mit den Kindern Sachen gemacht, ganz furchtbar viel Videospiele gespielt und ja, nur mal so ein bisschen im Garten am Abend an meinen Socken weiter gestrickt. Ja, so sieht es momentan bei mir aus und wir können eigentlich auch einsteigen. Ja, jetzt habe ich schon wieder den Glückskeks vergessen, dann muss ich den jetzt erstmal kurz holen. Ja, schlecht vorbereitet, aber jetzt haben sich mir den Keks geangelt und öffnen die Verpackung. Ups, was haben wir denn heute? Ich glaube, ich mache hier furchtbaren Lärm. Gut, was haben wir? Im Schoße des Reichtums wirst du ausruhen können. Ja, das passt doch, weil, also, neuer Job, mehr Geld. Ich werde reich. Nein, werde ich nicht, aber doch, ich glaube, wir sind schon irgendwie, ich sag mal, privilegiert. Nicht reich, das ist irgendwie, reich ist für mich irgendwie nochmal was ganz anderes. Aber ja, ich muss mir keine Sorgen um meine Zukunft machen. Ich habe eine vernünftige Altersvorsorge. Ich kann Geld zurücklegen, ich kann mir Dinge kaufen. Wir haben irgendwie eine vollkommen tolle Wohnsituation. Wir haben zwar kein Wohneigentum, aber das ist ja sowieso ein Ding, was ich auf gar keinen Fall haben möchte. Also ich möchte nie im Leben ein Haus besitzen. Wer mir auf Twitter folgt, kennt ja meine gelegentlichen Rants zum Thema Einfamilienhaus. Nein, also ja, ich glaube, wir sind schon reich. Reich an allem, was uns gut tut und an Glück. Nicht schmutzig, ne? Egal. Ich werde mich also ausruhen im Schoße des Reichtums. Ja. Lassen wir das. Kommen wir zu den... Womit fange ich denn an? Erst, was ich fertig gemacht habe oder erst, was ich gerade mache? Naja, wir nehmen erstmal die WIPs, also die Sachen, an denen ich arbeite. Es ist, ich glaube, ich stricke auch immer noch an der Jacke aus dem Isaga-Garn. Die, ja, die ist eigentlich jetzt so, der erste Ärmel ist fast fertig. Und der zweite Ärmel fehlt da noch. Und dann ist sie fertig. Eigentlich, wenn ich jetzt mal nicht irgendwie die ganze Zeit Computerspiele spielen würde am Abend, sondern stricken, dann wäre die auch innerhalb von 2 Wochen fertig. Vielleicht sollte ich das mal in Angriff nehmen. Ja, also die wird auf jeden Fall sehr hübsch, die Jacke. Und ich glaube, naja, eigentlich ist es gar keine Jacke, sondern mehr so ein Wickeloptik-Pullover, weil ich werde die beiden überlappenden Teile, die ja sie vorne bilden, nachher, glaube ich, zusammennähen und nur mit so einem Fake-Knopf als Deko-Element befestigen, aber nicht, dass man die wirklich öffnen kann, weil ich so eine Jacke würde ich eh nicht oft tragen. Ja, die ist so in der Fertigstellung. Was auch... Die Handnähjacke, von der ich auch schon irgendwie seit 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren, wie auch immer erzähle, ja, habe ich auch mal wieder so 10 cm dran weitergenäht. Ich spinne immer noch so ein bisschen an meinem grauen Garn rum. Ja, mit dem Spinnen muss ich sagen, da fehlt mir momentan also ein bisschen die Motivation, weil ich so ganz viele handgesponnene Garne jetzt auch rumliegen habe und ich natürlich irgendwie auch so langsam nur stricke und dann nicht zum Stricken komme und dann irgendwie die handgesponnenen Garne nicht verspinne und dann auch, also gerade als ich angefangen habe zu spinnen, habe ich natürlich so Unmengen von diesen furchtbar bunten Farbverlaufsgarnen gesponnen. Man muss jetzt mal feststellen, eigentlich verstrickt mag ich die gar nicht so gerne. Also die sehen halt, die machen total Spaß zu spinnen und die sehen halt auch als versponnene Stränge sehen die wunderschön aus. Aber verstrickt bin ich einfach irgendwie überhaupt kein bunter Typ. Also zumindest was meine Kleidung anbelangt. Also ja, hier ist schon eher so einfarbig. Oder geringelt, aber irgendwie nicht so farbverlaufsmäßig. Das ist eigentlich gar nicht mein Stil. Ich muss mal überlegen, was ich da mit diesen Garnen dann tatsächlich irgendwann mal anfange. Also ich möchte sie schon verarbeiten. Ja, wir werden sehen. Deshalb spinne ich jetzt erstmal so ein freundliches graues Garn. Und das entspricht dann tatsächlich eher meinem Kleidungsstil auch, also dieses graue Garn und dann vielleicht so eine Farbe, irgendwie eine Pink oder Lila oder so, was ja so mein Farbschema ist, als Kontrastgarn dazu nehmen, aber als Hauptfarbe grau. Aber ja, grau zu verschwinden macht halt wiederum nie so viel Spaß wie bunt zu verschwinden. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Von daher spinne ich gerade nicht so richtig viel. Ein handgesponnenes Garn bin ich gerade am Verstricken, immer noch zu diesem, also versuche ich das, habe ich mir so einen Rundpassentopf von oben nach unten gestrickt überlegt. Ich habe jetzt die Ärmel sozusagen, also die Armlöcher abgekettet und dann ist halt der Plan, das ganze Top in der Runde zu stricken, so dass ich tatsächlich keine Unterbrechung in diesem Farbverlauf habe. Bin mal gespannt, ob das funktioniert, weil dann wäre das ja so zum Beispiel eine gute Option für diese bunten Garne. Also ich finde das auch immer sehr unschön, wenn man so ja irgendwo neu ansetzt in so einem Farbverlauf. Also wenn ich jetzt irgendwie mit normalen Ärmeln oder irgendwie was stricken würde oder aus Teilen, dann hat man halt immer so Übergänge. Das ist dann irgendwie, ja, zerstört dann irgendwie diesen Farbverlauf. Das Tücher und Schals und so sind natürlich auch immer eine Option, aber ja, wie viele Tücher und Schals brauche ich? Also da ist es tatsächlich, da stricke ich eigentlich nicht mehr, als mein Bedarf ist, weil, ja, wann soll ich die alle tragen? Nun ja, Wir werden sehen. Mal gucken, wie dieses Top wird. Das ist jetzt auch nur noch glatt rechts in der Runde. Das ist auch so ein Projekt, was man eigentlich so mal locker nebenher irgendwie machen könnte. Stinos habe ich auch noch im Anschlag. Also die sind wirklich, das sind wirklich echte Stinos, weil die sind einfach nur sogar aus glatten lila Garn. Also ich werde dann, glaube ich, oben am Bündchen einfach, damit sie nicht ganz so öde sind, werde ich dann, glaube ich, das ist so ein etwas schmutziges Violett. Ich habe, glaube ich, irgendwo noch einen Rest so senfgelbes Sockengarn. Das passt irgendwie, finde ich, immer gut zu lila. Werde ich, glaube ich, oben das Bündchen dann senfgelb dran machen. Das ist ein schöner Farbkontrast. Ja. Und beim Nähen habe ich, Nähen ist immer so, da habe ich die Projekte sind halt irgendwie immer schnell fertig, weil Nähen geht halt einfach schnell. Also zumindest nähe ich ja keine irgendwie aufwendigen Kostüme oder Anzüge oder Blazer oder so. Selbst die werden schneller fertig als eine Strickjacke bei mir. Was ich da gerade als Projekt noch so ein bisschen in der Mache habe, wo es nicht so recht weitergeht, ist eine verschlusslose Jacke zu Prinzessnähten. Da muss ich noch gucken, ob ich da noch irgendwo Taschen einbaue. Die hat ursprünglich keine. Ich möchte aber welche haben. Also muss ich mir da noch eine Tasche konstruieren, die wahrscheinlich dann irgendwie in die Prinzessnaht eingearbeitet wird. Und also ich habe ein Probeteil genäht von dem Schnittmuster. Die ist an den Schultern und Oberarm zu eng. Der Rest passt halt gut. Also ich habe halt irgendwie zu breite Schultern für einen zu schmalen Brustkorb oder sowas. Also ich brauche halt von der Oberweite eine viel, viel kleinere Größe, als ich irgendwie für die Schultern bräuchte. Und also so Brust und Taille ist in etwa die gleiche Kleidergröße und Schultern und Hüfte sind irgendwie zwei Größen größer. Das mit der Hüfte lässt sich ja zumindest bei so durchgehenden Kleidungsstücken relativ leicht ausgleichen. Da muss man dann einfach ab der Taille, sage ich mal, weiter werden. Aber die breiten Schultern zusammen mit einem schmalen Brustkorb, das hört sich komisch an, ne? Aber das passt. Das passt irgendwie, ist irgendwie schwierig. Da muss ich gucken, muss ich nochmal genau nachschlagen, wie ich da an welcher Stelle ich Weite zugeben muss und wie ich das Schnittmuster entsprechend anpassen muss. Und dann werde ich noch ein Probeteil nähen und ich habe ja irgendwann mal so einen ganzen Ballen von so einem ganz, ganz komischen Vorhangstoff geschenkt bekommen. Also der ist so, also das ist wirklich der hässlichste Stoff der Welt. Also sowohl vom Material, das ist irgendwie so ein Plastikzeug. Also ich nähe dann meine Probeteile und ich hau die dann danach tatsächlich in den Plastikmüll, in den gelben Sack, weil ich glaube, da sind sie recyclingmäßig wirklich am besten aufgehoben. Vom Muster ist dieser Stoff auch einfach. Also stellt euch das hässlichste Grün der Welt vor, zusammen mit dem hässlichsten Beige der Welt und dann das hässlichste Braun der Welt. Und das dann mit diesen Farben hat dann jemand versucht, Blüten zu zeichnen. Aber der jemand, der die gezeichnet hat, der kann nicht zeichnen. Und hat dann diese hässlichen Blüten in irgendwelchen hässlichen Streifen Also, es ist ganz furchtbar. Ich komme auf jeden Fall nie in die Versuchung, diese Probeteile zu behalten. Weil, nein, geht gar nicht. Da ist jedenfalls die Jacke hier, die hängt hier und warte darauf, dass ich mich mal mit der Schnittanpassung etwas mehr befasse und sie mir dann näher aus einem wunderschönen Stoff, der dann wiederum ein freundliches Grau hat. Es ist so ein grauer Rippenstoff, also außen ist es so eine Art Strickoptik mit Rippen und der ist aber so doppellagig, also da ist noch so eine leichte Einlage drin, also so ein leichtes Volumenvlies und die Rückseite ist dann so ein glatter schwarzer Stoff. Daraus wird sozusagen die Jacke und ich denke mal die inneren, also die ist ungefüttert, aber ich werde die inneren Akzente, vielleicht mache ich tatsächlich auch so eine Schrägbandversäuberung für die Nahtzugaben, also dass ich die Nahtzugaben alle in Schrägband einfasse und Auch die Taschen, die ich dann konstruiere, aus diesem Stoff und die Belege. Und da habe ich nämlich eine rosa, so ein rosa Baumwoll-Satinstoff mit kleinen Schafen drauf. Also, ja. Der kommt dann nicht. Ich liebe das ja, wenn Jacken außen ganz schlicht sind und dann innen einfach, ja, ein buntes Futter, ein gemustertes Futter haben, man diesen coolen Stoff dann ja nur sieht, wenn man die Jacke auszieht. Das mag ich total gerne. Ich habe auch einen, zwar ein gekaufter Mantel, aber den liebe ich deshalb so sehr. Es ist ein roter, also außen ist er knallrot und so ein Trenchcoat. Und das Futter ist halt so Zebra-Muster. Das ist total cool. Ja. Genau. Das wird diese Jacke. Und das war's eigentlich. Also ich habe noch so im Hinterkopf natürlich noch so einiges an Nähprojekten. Ich habe auch noch einen grünen Softshell hier liegen. Also so einen tielfarbenen Softshell. Aus dem wollte ich mir noch so einen Mantel mit einer, also so einen schlichten Mantel, der mit einem Bindeband geschlossen wird und dann eventuell eine große Kapuze oder einen großen Kragen hat, so für Hamburger Schmuddelwetter. Ich glaube, von dem habe ich auch schon mal erzählt. Das ist alles so lange her. Ja. Kann mir jemand irgendwie einen Sack voll Zeit schicken, dann wäre ich sehr dankbar. Gut, das sind also die Sachen, die ich gerade mache. Die Whips. Und ein paar Dinge habe ich auch fertig bekommen. Gestrickt und gesponnen natürlich nichts, weil das wird ja nie fertig bei mir. Aber genäht habe ich einige Dinge. Also zum einen habe ich endlich den Radmantel für meinen Mann für seine Mittelalteraktivitäten genäht. Dann habe ich wieder diverse Upcycling-Projekte gemacht, also aus Motten zerfressenen Merino-Shirts, Mützen für meinen Mann und meine Mutter und die Kinder produziert. Und das Samtkleid, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge, war das auf jeden Fall das Episodenfoto, der Zuschnitt davon, also aus diesem altrosa Samt. Das ist natürlich fertig geworden. Das war ja auch mein Weihnachtskleid. Das hatte ich dann an Weihnachten auch an. Und danach hatte ich es auch noch öfters an. Und das ist sehr hübsch. Also es trägt sich angenehm, sieht gut aus, kann man prima zur Arbeit tragen im Winter. Und ich glaube, die graue Jacke, die ich gerade mache, passt dann da auch gut drüber, weil es ja ein ärmelloses Kleid. Ich ziehe halt dann unter solche ärmellosen Kleider auch einfach lange am Shirt runter, ein schwarzes oder so. Aber mit so einer Art Bläserjacke drüber ist das natürlich auch was Feines. Dann habe ich mir noch ein Kleid genäht, auch ganz simpel aus einem grau-schwarz und so. Dann war da noch so ein, also grau-schwarz gestreift und dann war auch noch so ein schmaler silberner Lurex-Streifen dazwischen. Das war so ein Strickstoff. Keine Ahnung, wo ich den mal aufgegabelt habe. Der lag auf jeden Fall auch schon lange bei mir. Hat so einen 80er-Jahre Look. Und da habe ich mir auch einfach so ein simples, ist eigentlich wie ein Shirt mit überschnittenen Schultern, was dann einfach so bis knapp übers Knie lang ist als Kleid. Der Strickstoff ist so ein bisschen durchsichtig, also muss ich da wieder irgendwas drunter ziehen. Mache ich aber sowieso immer. Auf den Winter muss ich mir auf jeden Fall nochmal so ein Langarm-Shirt als Unterkleid nähen. Also quasi meinen üblichen Schnitt benutzen, den ich für ein Langarm-Shirt benutze und dann ab der Taille so ein bisschen weiter nach unten und dann so bis Mitte Oberschenkellänge, das als so, wie heißt das hier, als ein extra langes Langarm-Shirt, was ich als Kleid unter meine durchsichtigen Winterkleider oder meine ganzen, ich weiß auch nicht, irgendwie nähe ich mir die ganze Zeit Kleider aus durchsichtigen Stoffen, wo ich dann irgendwas drunter ziehen muss. Wobei ich das mag, weil ich die dann im Winter eben mit was Langärmchen drunter anziehen kann und wenn es warm ist, habe ich dann so ärmellose Unterkleider, die ich mir dann ja auch meistens selber nähe, also einfach wie ein Trägershirt und dann lang. Und dann ziehe ich die unten drunter. Ja. Auf jeden Fall ist das noch fertig geworden. Dann habe ich genäht zwei normale schwarze Langarmshirts, damit die nicht so langweilig sind. Das habe ich auf das eine mit Folie, also mit Plotter ausgeplottert, ein Flamingo gemacht und auf das andere das andere ist im Nacken bestickt mit einer Feder aus nachtleuchtenden Garn. Ja, das sind so die kleinen Details, die ich dann da irgendwie, das ist das Schöne am selber nähen, dass man so ein schwarzes Langarm-Shirt dann einfach mit so kleinen, unauffälligen Sachen pimpen kann, die dann nur für einen selbst sind. Ja. Dann habe ich genäht einen, Shirt, Pullover, wie auch immer, aus der Burda Easy von 1/2019. Das ist dort eigentlich aus Jersey drin und ich habe noch ein Rest-Jersey von dem einen Langarm-Shirt gehabt und es hat so eine Passe im oberen Bereich. Die hintere konnte ich durchgängig machen, die vordere, da war dann der Stoff, da musste ich dann zwei Teile draus machen. Dann habe ich wieder eine Paspel eingearbeitet und die Bündchen sind dann auch aus Jersey und der Rest ist aus so einem, ja, so eine Art Wollstoff, so Tweed-mäßigen Wollstoff. Zu diesem Wollstoff ist, dass unsere alten Vorhänge, also im Schlafzimmer gewesen sind. Also wir hatten in unserer alten Wohnung, in der wir seit, wann sind wir da ausgezogen? Vor 6 Jahren? Ja. Nee, vor 5 Jahren. Also in unserer alten Wohnung hatten wir einen Balkon am Schlafzimmer und da brauchten wir natürlich große Mengen Vorhangstoff, um es zu verdunkeln. Und da habe ich dann, weil der Verdunklungsstoff oder der Vorhangstoff, den es damals irgendwie in dem Stoffladen, wo ich da gerade war, zu kaufen gab, irgendwie hässlich und teuer war und es im Gegenzug aber gerade einen Anzug Wollstoff aus 100% Wolle für irgendwie ganz wenig Geld zu kaufen gab, hatten wir dann eben in der alten Wohnung Wollstoff als Vorhänge hängen. Jetzt haben wir halt nur noch ein kleines Fenster und haben dann einen anderen Vorhang dran. Und diesen schwarzen Tweed-Wollstoff habe ich dann irgendwie einfach in die Waschmaschine gehauen. Bei einem Wollprogramm hat er wunderbar überlebt. Und ja, jetzt habe ich da, ich glaube, es sind 6 Meter von diesem Wollstoff, den ich jetzt eigentlich für, es ist ja eigentlich auch ein Klamottenstoff, den ich zu Klamotten verarbeiten kann. Und einen Teil habe ich jetzt zu diesem Pullover verarbeitet und ein anderer Teil, der liegt sogar schon halb zugeschnitten hier. Siehst du, das ist auch irgendwie so ein Nähwip, was irgendwie ewig nicht fertig wird. Das ist so, wird zu so einem Säulen eigentlich so, ja, so eine Knickerbockerhose werden. Naja, gucken, ob ich die jemals fertig bekomme, weiß ich auch nicht. Das habe ich gemacht. Und dann habe ich mir noch ein, ich weiß gar nicht, ob ich das erste Kleid davon erwähnt habe. Das war, das Kleid heißt Pearl und es war in einer La Maison Victor Zeitschrift drin. Das ist so eine Art Wickelkleid, wobei nur der obere Teil, sozusagen der obere Teil wird dann so einmal über Kreuz gelegt und hat dann so einen Wickeleffekt und der Rock ist dann aber unten mit so einer Falte, also der ist dann dran genäht und hat dann im vorderen Teil so eine Falte und dann kommt so ein Bindeband rum und dann hat das so ganz weite Ärmel, so ein bisschen Kimono-mäßig. Ist ein sehr cooler Schnitt und das erste Kleid davon habe ich aus einem Vorhang, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich es mit Vorhängen, ne? Man merkt das. Das war auch so ein bestickter grüner Stoff, also so ganz dunkles Tannengrün. Da habe ich das erste davon genäht und das liebe ich sehr. Es trägt sich total toll. Also auch wieder so ein Kleid. Es ist halt, hat halt so Lochstickerei, also ist ein bisschen durchsichtig, also was drunter ziehen, aber geht halt mit einem Langarmkleid drunter oder mit einem kurzen. Und da der Schnitt so toll ist, habe ich den jetzt nochmal aus so einer Art, ja, das war so eine komische Farbe, so ein graubraun, lila, Mauve-Ton, so ein Leinenstoff, den habe ich doppellagig verarbeitet, der ist dann aber immer noch durchsichtig, aber das Thema hatten wir ja auch schon. Und habe den gleichen Schnitt nochmal genäht, muss aber sagen, durch den Stoff sieht es halt ein bisschen nach einem Sack aus. Und jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich, ich hatte es einmal an, es hat mich auch keiner gefragt, ob ich einen Sack an hätte, aber es fühlt sich halt ein bisschen nach Sack an. Ich glaube, es liegt daran, dass der Gürtel auch aus diesem Stoff ist und ich glaube, bei dem Stoff wäre es sinnvoller, einen anderen Gürtel zu benutzen. Jetzt bin ich gerade auf der Suche nach so einem breiten Bindegürtel. Also ich werde dann die angenähten Gürtelbänder wahrscheinlich einfach abschneiden und dann das Kleid so über Kreuz legen und dann eben diesen anderen Gürtel. Also mein Traum ist so ein super breiter Gürtel, den man dann so rumbindet. Im Idealfall eigentlich auch so schwarzen Lack. Das finde ich, glaube ich, sehr cool. Ja. Ich glaube, das würde auch diesen Sackeffekt von dem Kleid so ein bisschen aufbrechen. Oder Silber. So ein silberner Lackgürtel oder so. Ja. Muss mal gucken. Ich könnte euch das bestimmt wunderbar vorstellen hier, ne? Ich rede hier, das ist eigentlich auch so völlig absurd. Ich rede irgendwie die ganze Zeit über irgendwelche Styling-Geschichten und ja, in einem Audioformat. Ja, ihr kennt ja wahrscheinlich mein Instagram-Profil. Manchmal sind da Bilder von meinem Outfit of the Day. Und dann könnt ihr euch so ein bisschen meinen Stil vorstellen und könnt euch das wahrscheinlich denken, wie das dann aussieht. Hoffe ich. Ja, hören wir einfach auf. Lassen wir das einfach mit dem, was ich fertiggestellt habe, weil mehr habe ich auch nicht fertiggestellt. Ja, welche Projekte hatte ich sonst noch? Eigentlich, weil es läuft jetzt nicht so richtig gut, hatte ich 2019 mir den Vorsatz eines No-Buy-Years gestellt. Also natürlich irgendwelche Dinge muss ich kaufen, so Essen und halt alles, was notwendig ist. So bis März habe ich das tatsächlich ziemlich gut durchgezogen und habe wirklich nichts gekauft. Außer Nahrungsmittel, aber keine Kosmetik, irgendwie aufgebraucht, was ich habe. Und ja, aber dann ging es halt wieder los. Dann ist diese Konsumgesellschaft verleitet mich einfach doch zu sehr. Ich muss sagen, ich bleibe tapfer dabei. Ich habe keinen Stoff gekauft, ich habe keine Wolle gekauft und keine Fasern. Und auch sonst nur keine Stickgarne und sage ich mal, an Nähzutaten habe ich, wenn, dann wirklich nur was gekauft, was ich wirklich brauchte. Und da war ich dann auch tapfer und habe dann im Handarbeitsgeschäft nur das Garn gekauft, was ich gerade brauchte, zum Beispiel. Also das Nähgarn. Ja, bei Kosmetik ist es dann eher so, ich liebe Kosmetik einfach und vor allem Make-up und vor allem Lidschatten und es gibt so tolle Farben. Das ist irgendwie immer ganz furchtbar. Von daher, ja, habe ich da dann doch wieder angefangen, Dinge, die mich einfach so verlockt haben, mir zu kaufen, obwohl ich genug davon zu Hause habe. Das versuche ich jetzt gerade, weil es im Urlaub, natürlich im Urlaub ist bei mir immer so, ja, Kauflaune angesagt. Und dann habe ich mir zum Geburtstag noch eine Lidschattenpalette gewünscht und bekommen. Und ja, dann ist das wieder so ein bisschen alles mehr geworden. Und jetzt habe ich beschlossen, jetzt probiere ich mal dieses Shop Your Stash oder Weekly Make-up Basket aus. Also ich habe meine ganzen Utensilien sozusagen erstmal in einen Schrank geräumt, ins Schlafzimmer, was auch besser ist, weil die da kühler gelagert sind. Und habe mir so eine kleine Kiste genommen und dann ist jetzt sonntags immer Shop Your Stash angesagt. Dann gehe ich da in meine ganzen Lidschatten und Schminksachen und die ich da so habe. Und dann suche ich mir für die Woche so eine Handvoll Produkte dann aus, die ich dann in mein Körbchen packe und dann ins Bad stelle und dann eine Woche lang benutze und dann feststelle, welche besonders toll sind und was für Schätze ich eigentlich da habe und dann in der nächsten Woche kommen dann halt andere dran. Genau, das macht echt Spaß, muss ich sagen. Ich muss halt bloß dran denken, sonntags da mein Körbchen neu zu packen, sonst wird's irgendwie langweilig. Ja, die Taktik habe ich jetzt auch bei meinen Art Supplies, also bei Stiften, Farben, den ganzen Kunstkram ausprobiert. Im April haben wir eine Aktion mit auf Instagram und Mastodon gemacht, die April Art Journey. Da haben wir mit ein paar Leuten zusammen Tarotkarten gemalt oder die Tarotkarten war sozusagen das Oberthema und ansonsten hat halt jeder so seine eigene Art Journey gemacht, also seine Reise, was auch immer er oder sie tun wollte. Und ich habe beschlossen, dass ich mir vorher, also wir hatten ja die 20 Tarotkarten und ich hatte mir die vorher immer so grob alle aufgeschrieben und dann habe ich kleine Päckchen gemacht und habe in jedes Päckchen so ein paar Stifte, also ich habe natürlich immer geguckt, dass ich so 3-4 Stifte reinpacke, die so einigermaßen zusammenpassen und dann die eine Tarotkarte dazu. Und diese Päckchen habe ich dann alle in irgendwelches olles Altpapier eingewickelt und in den Schrank gelegt und mir jeden Tag eins gezogen, also so ein bisschen wie beim Adventskalender und hatte dann jeden Tag so, oh, was haben wir denn hier für Stifte? Einen goldenen Wachsmalstift und einen schwarzen Feinliner. Ja, und dazu die Karte, weiß ich gar nicht, was war das für eine Karte zu dem Thema. Wie auch immer, findet ihr bei Instagram und dann habe ich da jeden Tag versucht, das umzusetzen. Es hat total Spaß gemacht und war auch so, ich habe dann natürlich beim Auspacken festgestellt, dass einige von den gerade so Filzstifte oder Feinliner, die ich da in meine Päckchen gepackt hatte, irgendwie in der Zwischenzeit alle eingetrocknet gewesen sind. Das heißt, dass ich dann manchmal von den 3-4 Stiften, die drin waren, irgendwie 2 nicht benutzen konnte. Aber immerhin habe ich so auch meinen Stash ein bisschen ausgemistet und habe dann alles mal benutzt. Und ja, habe dann auch so festgestellt, was mir liegt, was mir eher nicht liegt und ja, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich freue mich irgendwie drauf. Jetzt ist bald Inktober, da bin ich auch am Überlegen, was ich da mache, ob ich mir wieder irgendwie, welches Ziel ich mir da setze für das Zeichnen. Ich habe jetzt auch wieder lange nichts gemacht oder ob ich auch wieder meine täglichen Skizzen weitermache. Ach ja, das ist alles momentan so ein bisschen in der Schwebe und ja, ich muss mich erstmal wieder selbst finden, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall, wo war ich denn? Ach, beim Nobaye. Ich schweife ab, das ist ein Graus. Nobaye, ja. Ich habe auch so ein bisschen Kunstkram gekauft, muss ich zugeben. Ich habe mir auch einen Plotter gekauft. Den wollte ich eigentlich auch schon länger haben und habe ihn mir dann doch jetzt einmal zugelegt, um eben diese Vinylfolien zu schneiden und ja, vor allem die T-Shirts. Also für das Ding ist halt, dass mein Großer, der ist jetzt gerade in die 2. Klasse gekommen, also eigentlich noch so voll Grundschulalter und der ist so groß. Der ist so groß, dass es irgendwie alle Klamotten für ihn nur noch in so Teenie-Größen gibt. Also irgendwie ist er im Größenbereich immer schon dort, wo normalerweise die ganzen Teenager angesiedelt sind und irgendwie dürfen Teenager wohl momentan ja nur grau tragen und schwarz und dunkelblau und braun und ja, so unbunte Farben und ohne Motive. Also wenn Motive drauf sind, dann ist es irgendwie dieses komisches Skaterzeug oder so. Das mag er auch nicht. Also es ist sehr schwierig, Klamotten zu finden und die, sage ich mal, auch T-Shirts zu finden, die auch Motive drauf haben, die seinen Interessen entsprechen und seinem Stil entsprechen. Und da kommt der Plotter natürlich cool, weil wir dann einfach so ein schönes, graues Langarm-Shirt kaufen können und dann eben eine knallgrüne Krake drauf machen können. Oder die Basic-T-Shirts, die einfarbigen mit Harry Potter-Motiven bedrucken können. Oder ja, er hat auch so für seine Freunde, weil sie die Eulen klasse sind, seine Freundinnen und Freunde T-Shirts gemacht mit Eulen drauf, wo er dann auch selber das Motiv gezeichnet hat und dann haben wir das eingescannt und digitalisiert und dann geplottet. Das hat total Spaß gemacht. Ja, oder halt den rosa Flamingo auf meinem Langarm-Shirt. Ich mag das Teil sehr. Also auch in einem anderen T-Shirt hatte ich zum Beispiel eine kleine, das war so ein tolles Merino-Shirt, also aus, habe ich auch selbst genäht, aus so einem lila Merino-Jersey und Da habe ich mir irgendwie ein kleines Loch reingemacht. Das habe ich dann mit der Hand genäht. Und dann habe ich an die Stelle halt einfach so ein mini kleines Plottermotiv drauf gemacht, um das Genähte also zu überdecken. Sieht super aus. Und also, ja, cooles Teil. Muss man nicht haben, kann man aber auch viel Spaß damit haben. Genau. Also, nur bei, naja, Outdoor-Klamotten war dann auch wieder im Urlaub. Großeinkauf eingesagt, weil wir wieder in den Bergen waren und ja, zum Wandern natürlich irgendwie meine Wanderstiefel, meine guten, heißgeliebten Lederwanderstiefel, die ich mir gekauft habe, als ich vor 12 Jahren in die Schweiz gezogen bin, brauchte ich natürlich Wanderstiefel, also bei Berge und so, und ich liebe ja Berge und ich musste auch immer hoch. Die hatte ich mir dann gekauft und letztes Jahr war dann die Sohle ab. Also das ist so relativ normal, das hatte ich bei meinem vorigen Wanderstiefeln auch schon, so nach 10 bis 12 Jahren ist irgendwie anscheinend das Material, dieses Dämpfungsmaterial zwischen Schuh und Sohle durch und dann fällt die einfach ab. Also das bei meinem anderen Schuh war das auch genauso, die sehen noch top aus und dann zieht man sie an und fällt die Sohle ab. Das war jetzt bei denen jedenfalls letztes Jahr der Fall. Dann habe ich sie neu besohlen lassen. Und dann habe ich sie dieses Jahr zum Wandern angezogen und festgestellt, irgendwie. Entweder beim Besohlen hat er die ein bisschen, das musste er dann irgendwie das Leder so ein bisschen straffer ziehen und um die neue Sohle zu befestigen, sie passen irgendwie. Oder ich meine, als ich sie gekauft habe, hatte ich irgendwie auch noch keine Kinder. Dann zwischendurch hatte ich zwei Schwangerschaften und da werden halt auch gerne mal die Füße ein Stück größer. Auf jeden Fall passten meine Wanderschuhe, meine heißgeliebten Wanderschuhe, die ich extra neu besohlen lassen habe, passten irgendwie nicht mehr so richtig. Also ich fühlte mich nicht mehr so richtig wohl damit, dass ich sagen könnte, ja, mit denen laufe ich heute 30 Kilometer. Das war irgendwie nicht der Fall. Also habe ich mir dann doch noch ein paar neue Wanderschuhe gekauft, weil wir auch noch ein paar Touren machen wollten und ich irgendwie auch Angst hatte, dass ich mit denen dann auf halber Strecke irgendwie nicht mehr laufen kann. Das wäre ja auch irgendwie, weil ich mir vorne den Zeh, also jetzt wenn die dann vorne am Zeh irgendwie zu kurz sind, dann können halt auch blöde Sachen passieren, die dann irgendwie ja so zu abgefallenen Zehennägeln führen oder so. Das wollen wir ja nicht. Also habe ich mir neue Wanderstiefel gekauft. Hosen, also so, ich trage ja im Normalfall keine Hosen. Das Einzige, wo ich Hosen trage, ist halt zum Wandern. Und ich habe halt hatte immer das Problem, dass ich nie vernünftige Hosen zum Wandern gefunden habe, weil die haben halt immer so Standard. Ich habe natürlich immer bei den Damen geguckt, weil ich dachte, ja, ich habe ja auch irgendwie Hintern und Taille und Hüfte und alles ist ja irgendwie ein bisschen runder bei mir und muss ich natürlich schon eine Damenhose nehmen, die sind dann natürlich auch gerne mal zu kurz, weil ich auch ein bisschen größer bin. Und war irgendwie immer so nicht so richtig zufriedenstellend. Und dann hatte sich mein Mann eine neue Wanderhose bestellt, die kam dann und irgendwie war die viel zu eng für ihn. Und dann habe ich die spaßenshalber mal angezogen. Und es war so, okay, diese Hose passt wie angegossen. Diese Hose ist perfekt für meinen Körper. So, das kann doch jetzt irgendwie nicht sein. Das ist doch eine Männerhose und ich hab doch Po und ich bin doch rund und so. So ein bisschen zumindest. Ja, also habe ich festgestellt, Männerhosen passen zu meinem Körper offenbar viel besser als Frauenhosen. Und ich kann endlich Trekkinghosen kaufen zum Wandern gehen, die mir passen. Also habe ich das im Urlaub dann auch noch gemacht. Habe mir dann noch eine kurze Hose dazu gekauft. Habe mir dann noch eine Bluse, eine neue gekauft, weil das war auch so eine Erkenntnis, dass diese Wanderblusen viel besser sind als T-Shirts. Erstens sind die leichter, die tragen sich viel angenehmer und die haben halt so einen Kragen, den man hochstellen kann, wenn die Sonne von hinten kommt. So, dass man, also ich habe ja kurze Haare mittlerweile im Nacken, auch sehr kurz. Und dann ist, wenn man einen Sonnenhut auf hat, dann ist zwar, sag ich mal, der Kopf abgedeckt, aber der Hals halt nicht, wenn die Sonne von hinten kommt. Und ja, nur Sonnencreme allein schützt halt bei so einer Wanderung in der prallen Sonne jetzt auch nur bedingt. Selbst mit Faktor 50 im Nacken, der rubbelt sich dann ab oder man schwitzt und dann ist das irgendwie auch irgendwann hinfällig. Aber da dann einfach den Kragen hochstellen und dann hat man Schatten im kompletten Nacken und kriegt keinen Sonnenbrand. Also total super. Habe ich mir noch so eine Wanderbluse aus diesem dünnen, schnell trockenen Stoff gekauft. Ja. Und eine Jacke brauchte ich auch noch, eine wärmere. Ja, wenn es dann ein bisschen frischer wird. Also Outdoor-Klamotten, Shopping. Andere Klamotten habe ich tatsächlich keine gekauft. Schuhe. Ich habe mir zwei Paar Barfußschuhe gekauft, weil ich die jetzt auch erst kennengelernt habe und vorher keine hatte. Und ein paar neue Turnschuhe hatte ich mir auch noch gekauft. Ja, jetzt aber so bis Weihnachten auf jeden Fall dürft ihr mich gerne anfeuern, wenn ihr mögt, dass ich da nicht mehr so viele Klamotten einkaufe. So, ihr Lieben, jetzt habe ich erstmal eine kurze Pause gemacht. Ich habe ja hier schon 40 Minuten geplappert. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Ist das überhaupt noch ein Handarbeitspodcast hier? Ich glaube, das zählt jetzt mittlerweile echt unter Labor-Podcast. Nun ja, wir kommen zu Alles korreliert und damit zum dritten Teil meiner angekündigten Hautpflegeserie. Heute wollte ich einfach mal ein paar Wirkstoffe vorstellen. Also ein paar Inhaltsstoffe vorstellen, die in Hautpflege vorkommen. Und nicht einfach irgendwelche, sondern ich möchte die vorstellen, deren Wirksamkeit tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Meine Quelle hierfür ist eine Leitlinie der GED, Gesellschaft für Dermopharmazie. Ich verlinke euch die, da ist dann, also das ist insgesamt ein, ich glaube, 30-seitiges PDF, wo das dann nochmal ganz ausführlich ausgewählt ist. Ich fasse das einfach mal kurz zusammen und habe mir so ein paar Stoffe rausgesucht, die ich auch benutze oder mit denen ich selber eben Erfahrungen gemacht habe und die tatsächlich nachgewiesene Wirkungen haben. Und ich habe jetzt das in drei Segmente unterteilt. Einmal Wirkstoffe, die in placebo-kontrollierten Doppelblindstudien, also sozusagen im wissenschaftlichen Goldstandard untersucht wurden, in vivo. Das heißt, in vivo heißt an lebenden Probanden, also an Menschen. Und doppelblind kontrolliert, placebo-kontrolliert heißt eben, dass es zwei Gruppen gab. Und eine Gruppe hat sozusagen wenn es jetzt um eine Creme ging, eine Gruppe hat halt die Creme mit dem besagten Inhaltsstoff bekommen in einer bestimmten Konzentration und die andere Gruppe hat einfach nur eine Creme bekommen. Und dann wurde die Haut sozusagen untersucht und doppelblind bedeutet, dass auch diejenigen, die den Leuten die Creme gegeben haben, nicht wussten, wer welche Creme bekommt, weil man sonst eventuell ja schon mal so ein bisschen das Ergebnis ein bisschen verfälschen könnte durch so nonverbale Kommunikation. Also die Studienteilnehmer haben Creme bekommen von einem Mitarbeiter, der die Studie durchgeführt hatte und der Mitarbeiter wusste selber nicht oder die Mitarbeiterin, welche Creme da gerade verteilt wurde. Also das ist sozusagen die erste Gruppe und in dieser Gruppe habe ich ein paar Stoffe, die eben ihre Wirksamkeit bewiesen haben. Das eine ist Vitamin A und seine Derivate. Werdet ihr wahrscheinlich eher unter dem Begriff Retinol, Retinal, manchmal steht auch Vitamin A dran drauf. Aber meistens, also der Hauptbegriff, unter dem man das im Handel bekommt, ist Retinol. Und das hat nachgewiesenermaßen ist auch einer der ältesten Stoffe, also einer der, wo die Studien, die schon sehr lange, positive Studienergebnisse schon sehr lange vorliegen. Und deshalb auch gibt es da eine langjährige Erfahrung mit diesen Stoffen. Also Vitamin A und seine Derivate führen halt zu einer signifikanten Verminderung von feinen Fältchen. Also man sagt ja immer, Falten kann man nicht beseitigen, aber so feine, also die Anfänge sozusagen, die können tatsächlich mit diesem Stoff deutlich besser werden. Die Faltentiefe wird signifikant reduziert. Also signifikant heißt, dass es halt eben in der Studie zwischen der Placebo-Gruppe und der Wirkstoffgruppe wirklich sichtbare Unterschiede gab. Das kann ja dann irgendwie alles gemessen werden unter dem Mikroskop, wie tief die Falten sind und wie breit. Und auf jeden Fall reduziert dieser Stoff die Faltentiefe und die feinen Fältchen werden reduziert. Die Prokollagensynthese wird angeregt. Abbauprozesse werden verlangsamt und UV-induzierte, also durch Sonnenlicht hervorgerufene Kollagenschäden haben wir beim letzten Mal, werden reduziert. Ja, und es wird die Anregung von neuen elastischen Fasern, das wird angeregt. Also auf jeden Fall ein wirksamer Stoff, der nachgewiesen gegen feine Fältchen wirkt. Allerdings ein Stoff, der auch die Haut reizen kann, das sind halt tatsächlich Wirkstoffe, muss man sagen. Also das ist in Cremes, die ihr so in der Drogerie bekommt, sind die eher in Konzentrationen enthalten, wo man nicht von einer großen Wirkung ausgehen kann. Und hier sind halt schon so Konzentrationen eingesetzt, also gerade bei Retinol, das ist ein Stoff, an dem man sich ganz langsam rantasten muss. Also ich benutze den jetzt seit 2 Jahren und bin jetzt immer noch nicht bei der maximal erhältlichen Konzentration angelangt. Und wenn ich mal eine Weile nicht benutzt habe und dann wieder damit anfange, schuppt sich die Haut halt auch so ein bisschen. Also sie reagiert auf jeden Fall darauf. Das kann man jetzt irgendwie auch schlecht finden. Ich merke aber tatsächlich, seitdem ich Retinolprodukte benutze, dass meine Haut wirklich glatter und besser geworden ist. Retinol bzw. auch Vitamin A in Form von Tretinin ist auch ein verschreibungspflichtiges Akne-Medikament. Also wenn ihr an Akne leidet, ist das auf jeden Fall auch ein Stoff, der da sehr, sehr gute Erfolge erzielt hat. Der zweite Stoff ist auch wieder ein Vitamin, und zwar Vitamin C, L-Ascorbinsäure. Auch hier ein Vitamin C ist eine Säure, also auch da wieder Vorsicht. Und Vitamin C zerfällt sehr leicht und ist also oxidiert sehr schnell und ist reines Vitamin C ist in Cremes oder so zum Beispiel überhaupt nicht lange haltbar. Also wenn ihr eine Creme habt, wo L-Ascorbinsäure drin ist und die ist dann womöglich in einem Tiegel oder in einer durchsichtigen Flasche, dann könnt ihr irgendwie davon ausgehen, dass nach dreimal öffnen da eigentlich nichts mehr drin ist. Das ist so ein bisschen schwierig, den Stoff so auf die Haut zu bringen, dass er da auch wirksam ist. Also gibt's dann Verkapselungen oder es gibt dann auch Derivate, wo er dann in Verbindungen, also wo das Vitamin C sozusagen in andere chemische Verbindungen eingebaut ist und dann in der Haut erst freigesetzt wird, die dann haltbarer sind. Auf jeden Fall, also das ist ein Stoff, der ist wenig haltbar, hat aber einen Haufen positive Wirkungen. Also bei einer Konzentration von 5% regt er die Kollagenproduktion an und verhindert die Produktion von Metalloproteinasen. Also das sind Moleküle, die in der Haut wiederum Kollagen und andere Stoffe abbauen. Er bewirkt, also Ascorbinsäure bewirkt eine Zunahme der elastischen Fasern. Bei einer 10%igen Einsatzkonzentration führt es zu einer signifikanten Verbesserung der Hauttextur, des Faltenreliefs und der Hautrauigkeit, also wird glatter die Haut. Die Oberflächenstruktur wird besser, feine Fältchen und Hautelastizität nimmt zu. Und der Kollagen nimmt auch zu. Bei 24% Einsatzkonzentration ist eine exzellente oder gute Verbesserung des Gesamtgrades der Lichtschädigung, also auch hier wieder es ist ein Antioxidant. UV-Strahlung führt zu freien Radikalen und die werden eben durch diese Antioxidantien bekämpft. Somit ist das eben auch ein Stoff, der gegen UV-Schäden in der Haut wirksam ist. Er hält auch auf die Haut, also gerade wenn ihr eher dunklere Haut habt, müsst ihr da auch ein bisschen vorsichtig sein, dass ihr dann nicht, wenn ihr euch das jetzt zum Beispiel ins Gesicht gebt und das in, ja, sag ich mal, euer Gesicht dann plötzlich irgendwie zwei Nuancen heller ist als eure Körperhaut, das würde vielleicht dann auch komisch aussehen. Auf jeden Fall glättet es die Haut und ja, führt zu einer Verbesserung der Struktur. Aufgrund, ja, ich habe ja gesagt, die Eigenschaften, also es ist nicht nicht lange haltbar in Verbindung. Allerdings, bei Vitamin C muss ich sagen, es gibt es als Pulver für sehr wenig Geld in der Drogerie oder in der Apotheke zu kaufen, in so Pöttchen. Dann ist es sozusagen in fester Form liegt es vor und dann in wasserfrei kann es sozusagen auch nicht oxidieren oder nicht zerfallen. Und Vitamin C kann auch in der Haut länger gespeichert werden. Das heißt, das muss man gar nicht jeden Tag anwenden, um solche Wirkungen zu haben. Das wird tatsächlich in der Haut bis zu 3-4 Tage gespeichert. Das heißt, ich mache das mit dem Vitamin C zum Beispiel mittlerweile so. Ich nehme mir dieses Pulver und mache davon einfach nur ein bisschen, also so eine Prise in meine Handfläche, gebe ein bisschen Wasser dazu, dann ist es sozusagen und pull da ein bisschen mit dem Finger drin, sodass es sich auflöst und dann habe ich sozusagen so eine Vitamin C Lösung, eine kleine Portion wässrige Vitamin C Lösung, die frisch in meiner Hand ist und die tupfe ich mir dann auf mein Gesicht auf. Und dann danach mache ich dann irgendwie trage ich eine normale Creme auf. Muss man aber auch gucken, dass man nicht zu viel nimmt, weil wie gesagt Säure und britzelt auf der Haut und kann halt auch, hat zwar positive Wirkungen, sage ich mal, auf die tiefen Hautschichten, aber in der Oberfläche britzelt es halt auch und kann auch die Haut reizen. Also ich benutze es irgendwie zweimal die Woche und tupfe mir dann einfach so ein bisschen von dieser Lösung aufs Gesicht. Ein anderer Stoff, der auch in doppelblinden Placebo-Studien nachgewiesen wurde, ist Alpha-Liponsäure. Da gibt es nach bei einer 5%igen Einsatzkonzentration nach 12 Wochen eine 50%ige Reduktion der Hautrauigkeit, also das ist das Studienergebnis, und es verbessert die Biosynthese von neuem Kollagen. Also ist auch wirksam, ist aber auch ein Stoff, der die Haut ein bisschen reizt. Also 5% muss ich sagen, also ich habe ein Serum, das hat glaube ich 5% oder muss man auf jeden Fall mit einer anderen Creme vermischen, weil das sonst brennt. Also auch da eher langsam rantasten, eher vorsichtig sein. Kommen wir zur Hyaluronsäure. Die ist ja quasi eine alte Bekannte, die ist ja überall in aller Munde und wird mit jeder Creme irgendwie beworben. Hyaluronsäure gibt es in verschiedenen Molekülgrößen. Also es gibt niedermolekulare, die kann tatsächlich relativ weit in die Haut eindringen. Und um die geht es hier auch. Die braucht auch nur wenig Einsatzkonzentration. Also die ist mit 1% nach einem Monat hat die schon zu einer signifikanten Zunahme der Hautdicke geführt. Die steigert die Hornschichthydratation und die Hautelastizität. Also Hyaluronsäure ist ja ein Stoff, der ganz viel Wasser an sich bindet. Das heißt, wenn die in der Haut tief drin ist, also die ist auch natürlicherweise in der Haut vorhanden und speichert dort das Wasser. Und deren Gehalt nimmt halt mit dem Alter auch ab. Und wenn man die sozusagen wieder in die Haut einbringt, speichert die Wasser und führt halt zu einer besseren Durchfeuchtigkeit der Haut und somit auch eine Glättung. Also die kleinen Moleküle können halt auch wirklich gut in die Haut eindringen. Und die großen Moleküle wiederum, die bleiben in den oberen Hautschichten, also liegen mehr oder weniger auf der Haut auf, haben aber auch dort den Vorteil, dass sie eben dieses Wasser an sich binden und haben dadurch diesen aufpolsternden Effekt. Also Das ist immer, Hyaluronsäure ist immer diesen Sofort-Ding, sie ist für die Augen und so drin, die dann tatsächlich auch ein sofortiges Ergebnis, also man sieht da tatsächlich einen Unterschied, wenn man die aufträgt. Das liegt aber eben daran, dass diese großen Moleküle in der obersten Hautschicht liegen und dort das Wasser an sich binden und dann, ja, die Haut so ein bisschen aufpusten und dadurch die kleinen Fältchen sozusagen ausfüllen. Aber das ist dann eben, diese Moleküle sind halt dann auch, wenn man das Gesicht einmal wäscht, wieder weg. Das ist so ein Soforteffekt. Aber muss ja auch nicht schlecht sein, ne? Was haben wir noch? Die Niacinamid. Das ist auch ein Vitamin, und zwar Vitamin B3. Und das Niacinamid ist vor allem in japanischer und koreanischer Kosmetik ganz viel im Einsatz, weil diese Haut dort von den Japanerinnen und Koreanerinnen neigt sehr dazu, Pigmentflecken zu bekommen. Also Hyperpigmentierung. Und da ist Niacinamid sehr wirksam, diese Pigmentflecken wieder auszubleichen. Und auch daneben ist es für Rötungen, es beruhigt die Haut und es kann aber auch feine Linien und Fältchen reduzieren und es erhöht die Synthese von Ceramiden. Ceramiden sind wieder so Bestandteile der, also Bausteine der Haut, die immer wieder nachgebildet werden. Also auf jeden Fall ist das auch ein Stoff, dessen Wirkung nachgewiesen wurde und der auch, also gerade bei gereizter Haut, bei geröteter Haut, bei empfindlicher Haut sehr gut eingesetzt werden kann. Also und der ist auch, da muss ich auch sagen, ist ein Stoff, der wenig Hautreizungen verursacht. Und viele, also ist vielleicht eins für, um diesen Wirkstoff, wenn man damit anfangen möchte, sich damit befassen, dann vielleicht tatsächlich mit dem Stoff, wenn man da Probleme in die Richtung hat. Also wenn man eine empfindliche Haut hat, auch Pickelchen oder Akne, da ist es auch wirksam oder eben auch mit Pigmentflecken zu kämpfen hat, dann auf jeden Fall Niacinamid. Ja, dann kommen wir zur zweiten Gruppe, Anti-Aging-Wirkstoffe, die auch in Vivo-Studien ihre Wirkung nachgewiesen haben, die allerdings nicht placebo-kontrolliert sind. Also das heißt, man hat den Leuten die Creme gegeben, hat gesagt, hier, Antifaltencreme, benutz mal 5, 6, 7, 8 Wochen lang, was auch immer, wie auch immer die Zeit war, und dann gucken wir mal deine Haut an. Also da gibt's dann ja keine Vergleichsgruppe, wo man gucken könnte, wie ist das, wenn man das nicht benutzt. Da kommt Vitamin E, also wie ein Vitamin. Vitamin E ist auch Vitamin E ist in ganz, ganz vielen Cremes enthalten. Das steht, wenn ihr auf die Zutatenliste guckt, also auf die Inki-Liste, dann ist das meistens, erkennt man das als Tocopherol. So ist das ausgewiesen. Das ist Vitamin E. Ist aber meistens eher so als ein, weil es eben auch die Cremes konserviert und Antioxidantium ist, ist das in den Cremes meistens enthalten, hat aber allerdings bis unter 2% Einsatzkonzentration eine geringe Wirkung. Also es muss dann mit mehr als 2% enthalten sein. Und wenn es mit mehr als 2% enthalten ist, ist nach diesen Studien, hemmt es die kollagenabbauenden Enzyme. Und auch hier reduziert es die UV-induzierte Bildung von freien Sauerstoffradikalen. Also es schützt auch vor UV-Schäden. Und ist deshalb auch oft in den meisten Sonnencremes ist auch auf jeden Fall mit enthalten. Und dann habe ich hier noch einen zweiten Wirkstoff, Resveratrol. Das ist ein zweifaches Antioxidant. Es neutralisiert die freien Radikale und erhöht die antioxidativen Kapazitäten der Haut und hat außerdem entzündungshemmende Eigenschaften. Es wirkt aktiv gegen den Zelltod und trägt zur Zunahme der Hautdichte bei und hat somit positive Auswirkungen auf feine Linien, Falten und die Festigkeit der Haut und ist auch ein Stoff, der relativ unkompliziert einzusetzen ist. Dann haben wir noch, habe ich noch zwei Stoffe, die vielleicht auch, wo der eine bestimmt sehr bekannt ist, die allerdings, deren Wirksamkeit nur in vitro nachgewiesen wurde, das heißt im Reagenzglas bzw. in der Petrischale, also an Hautzellen in der Petrischale, also nicht an echter Haut. Und der erste Stoff ist Ubiquinon 10. Das kennt ihr. Da ist quasi der ganze Drogeriemarkt mit voll. Das ist nämlich das berühmte Coenzym Q10, wo überall draufsteht. Q10-Creme, Q10-Antifaltencreme und so weiter. Was tut es? Also im Reagenzglas. Es unterdrückt den Kollagenabbau nach UV-Strahlung, nach UVA-Strahlung. Das heißt, UVA-Strahlung ist ja immer sozusagen da. Das ist ja der Teil der UV-Strahlung, der auch durch Fensterscheiben dringt, der auch beim bewölkten Himmel vorhanden ist, der sozusagen immer auf unsere Haut wirkt und tief in die Haut eindringt und dort auch die Kollagenfasern zerstören kann. Und im Reagenzglas, wohlgemerkt, hat eben dieses Coenzym Q10 diese Wirkung unterdrücken können. Ein anderer Stoff, den ihr auch bestimmt kennt, der auch, so ein traditioneller Stoff ist, also so einen, den wir schon ewig und drei Tage benutzen und der allerdings nie in diesen doppelblinden Studien nachgewiesen wurde, wahrscheinlich einfach, weil seine Wirkung über Jahrzehnte bekannt und geschätzt und genutzt wurde. Das ist Dexpanthenol, also die gute alte Pipanthencreme. Das ist ein, übrigens auch wieder ein Vitamin oder beziehungsweise eine Vorstufe eines Vitamins, und zwar Vitamin B5. Also Panthenol oder Dexpanthenol. Was tut es? Es erhöht vor allem die Hautfeuchtigkeit. Und das ist eigentlich auch das, was wir, wenn wir diese Bepanthen-Creme benutzen oder dass es beruhigt die Haut, weil es eben auch die Feuchtigkeit spendet und gegen so Trockenheit und Spannungen wirkt. Also auf jeden Fall auch ein sehr bekömmlicher Inhaltsstoff, also der keine großen Hautreizungen verursacht. Und ich habe als Kind dieses, es gibt es auch als so ein Schaum, den man auf die Haut aufsprüht. Das war immer so, also ich muss ja zugeben, dass ich als Kind irgendwie relativ häufig Sonnenbrand hatte, was irgendwie sehr schlecht ist, weil je jünger man ist, wenn man Sonnenbrand hat, umso höher ist halt das Hautkrebsrisiko in späteren Jahren. Und ich weiß, dass ich als Kind oft Sonnenbrand hatte, weil ich eben ein sehr heller Hauttyp bin und weil wir viel draußen waren. Und ich bin mir nicht sicher, ich bin ja im Osten aufgewachsen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Sonnencreme in der DDR so einfach und leicht erhältlich gab. Also ich weiß zumindest, dass wenn wir an den Strand gegangen sind, wurden wir bestimmt auch mit irgendwas eingecremt und es wurde darauf geachtet, dass wir im Schatten sind. Aber natürlich, wenn wir den ganzen Tag im Garten waren, dann hat da irgendwie keiner drauf geguckt. Und dann hatte man halt abends irgendwie doch so leicht gerötete Arme oder auf den Schultern oder im Nacken da irgendwie eine leichte Rötung. Also es waren jetzt keine, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so richtig fiesen Sonnenbrand hatte mit Schuppen, also mit Bläschen und Schälen und so. Das hatte ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, da haben meine Eltern auch so weit danach geguckt, aber so dieses Leichte, die Haut wird rot und brennt so ein bisschen, das war so, wurde als normal angesehen, dass man das halt irgendwie hat. Und da gab es dann immer das gute Bepanthen, dieses Schaumzeug. Das wurde dann irgendwie, also ich habe den Geruch noch so in der Nase. Kennt ihr das? Das ist ja gerade bei Kosmetik, eigentlich sollte sie ja parfümfrei sein, wie wir ja in meiner letzten Sendung oder in der vorletzten, im ersten Teil hatte ich das, glaube ich, dass Parfüm und Duftstoffe in Kosmetik nichts zu suchen haben, aber manche haben ja auch so einen eigenen Geruch und da zählt dieses dieses Spray einfach dazu. Also das ist so, ja, so eine Kindheitserinnerung. Aber ich schweife schon wieder ab. Auf jeden Fall wurde das auf die Haut gesprüht und bildete dann so einen Schaum und dann musste man den auch irgendwie nicht groß verreiben und musste dann nicht irgendwie die Haut noch mehr, die dann gebrannt hat, noch mehr reizen. Und ja, dafür wurde das eingesetzt. Ich glaube, später hatte ich mir das dann nochmal gekauft, um meine Tattoos damit zu behandeln. Ja. So viel dazu. Das sind die Wirkstoffe. Das sind die Wirkstoffe, deren Wirkung tatsächlich nachgewiesen wurde. Und dann kommt natürlich noch dieser ganze andere Kram dazu. Also das, was so die Verkaufsargumente sind. Aber da könnt ihr euch nochmal auch den, wenn euch das interessiert, den Artikel durchlesen, beziehungsweise diese Zusammenfassung, die ich verlinke. Und ja, irgendwelche Blütenextrakte und irgendwelche Superfood und Beeren und Pflanzen und schlag mich tot, was dann so alles auf den Cremes steht. Mag sein, dass es wirksam ist, aber die Wirksamkeit von diesen Stoffen ist nicht nachgewiesen. Also vielleicht fühlt ihr euch auch einfach nur besser, wenn ihr die auftragt und habt einfach nur das Gefühl, euch was Gutes zu tun, eure Haut strahlender zu machen. Und ja, wenn es dann nur der Placebo-Effekt ist, dann muss das ja auch nichts Schlechtes sein. Und wenn ihr sagt, nö, Falten jucken mich nicht, ich werde gerne alt und ich mag Falten, dann ist das genauso okay. Ich glaube, ich bin einfach ein Typ, ich achte sehr darauf und ich möchte ungern Falten bekommen. Für mich, ich finde die an anderen Leuten aber überhaupt nicht schlimm. Und ja, ich mag sie bloß nicht in meinem Gesicht haben. Ich glaube, das ist auch okay. Also, wie ihr auch immer ihr ausseht, wie auch immer ihr euch pflegt, Hauptsache ihr fühlt euch wohl dabei. Und wenn ihr einfach nur morgens und abends Wasser ins Gesicht haut und ansonsten gar nichts macht, dann war es vielleicht trotzdem mal interessant zu wissen, dass auch tatsächlich es Stoffe gibt, die Wirkungen haben und einen Haufen Stoffe gibt, die einfach keine Wirkung haben und ihr genauso gut einfach nur über Wasser bleiben könnt. So viel dazu. Wir haben eine Stunde voll und ich bin auch am Ende der Sendung. Der Sendung, ich sag immer Sendung, ist das irgendwie... Ich labe noch ein bisschen, ja? Okay. Ich bin am Ende meiner Aufnahme angekommen und ich mache auch nach wie vor kein Radio, sondern einen Podcast. Und somit ist das auch keine Sendung, sondern ein Podcast. Und der ist jetzt gleich zu Ende und ich verabschiede mich. Und ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr das wollt. Da ist die Adresse ausfasernd@mail.de. Ihr findet mich bei Twitter unter dem Handle dampsnob, genauso wie bei Instagram. Genauso wie bei Ravelry. Und ihr findet mich auch bei Mastodon auch als damsnob at wandering.shop. Ja, so viel dazu. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich über Kommentare. Und ich verspreche es nicht, aber ich hoffe, dass es nicht so lange dauert, bis ich die nächste Episode aufnehme. Wir werden sehen. Und bleibt mir gewogen, behaltet mich im Podcatcher. Bis dann. Tschüss.